Die Zeit zwischen den Jahren ist herrlich, um zu entspannen, sich mal richtig was zu gönnen und verwöhnen zu lassen. Zum Beispiel mit schönen Cremes, betörenden Düften, Ölen und Lotions. Wie passend, wenn ihr an Weihnachten ein extravagantes Pflegeprodukt geschenkt bekommen habt. Aber ist teuer auch gut? Und warum umschmeicheln uns Düfte? Wirken sie wirklich vitalisierend oder entspannend, was sie versprechen? Wie werden Kosmetikprodukte überhaupt zugelassen? Und wie kann man die Haut nachbilden und die Wirkung von Cremes testen ohne Tierversuche? Wie sollte eine Verpackung klingen? Die ganze Packung Kosmetik gibt es in dieser Folge.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung. Mit Annette Weiß.
Willkommen zu einer weiteren Folge von Im Auftrag der Zukunft. Heute begeben wir uns in die Welt der Biotechnologie und Kosmetikforschung. Medizinische und pharmazeutische Produkte werden nach den gesetzlichen Vorgaben teilweise an Tieren getestet. Für Kajal, Lippenstift und Co. ist das in Deutschland bereits seit 1986 verboten. Seit 2009 gilt ein EU-weites Verbot für das Testen von Kosmetikinhaltsstoffen und deren Kombination an Tieren. Und glücklicherweise gibt es immer mehr alternative, tierversuchsfreie Methoden. Am Fraunhofer Translationszentrum für regenerative Therapien, TLZRT, in Würzburg, das gehört zum Fraunhofer Institut für Silikatforschung, ISC, hat ein junges Forscherteam ein bisher einzigartiges Mini-Organ, ein Organoid, entwickelt. Es bildet unsere Haut nach, mit Fett und Talgdrüsen und Härchen und allem, was bei uns Menschen einfach dazugehört. Und wie man menschliche Haut künstlich züchtet, das erklärt uns die Projektleiterin Amelie Reigel. Sie ist Biologin und Gründerin und zukünftige Geschäftsführerin des Startups Tiger Shark Science, einer geplanten Ausgründung des Fraunhofer ISC. Und damit herzlich willkommen, Frau Reigel.
Dankeschön.
Erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem geplanten Start-up. So soll es ja auch sein bei Fraunhofer. Die stehen für die angewandte Forschung und Sie sind das beste Beispiel. Was genau macht denn jetzt Tiger Shark Science? Welche Ziele verfolgen Sie?
Wir züchten menschliche Haut, um Tierversuche zu reduzieren und damit die Forschung in der Kosmetik und Pharma voranzutreiben und vor allem zu verbessern.
Und wie genau machen Sie das? Also so menschliche Haut nachzubilden. Wie züchten Sie diese?
Wir nutzen dafür Stammzellen und das Schöne daran ist tatsächlich, dass die, nachdem wir bestimmte Wachstumsfaktoren dazugegeben haben, eigentlich alles selber machen. Also es braucht 120 Tage ungefähr, bis diese Modelle auch wirklich dann fertig entwickelt sind. Und innerhalb von diesen 100 Tagen kommunizieren die Zellen auch wirklich unter sich selbst und entscheiden dadurch dann auch, wer wird jetzt gerade eine Hautzelle und wer geht eher Richtung Haarzelle zum Beispiel.
Und woher bekommen Sie diese Stammzellen? Also müssen da einfach Menschen so ein bisschen ihre Haut lassen, ein bisschen so abkratzen, die Hautschuppen?
Da gibt es unterschiedliche Optionen. Wir tatsächlich nutzen die Option, dass wir die Stammzellen einfach einkaufen, und zwar bei der Europäischen Stammzellbank.
Ganz einfach. Wie groß ist denn eigentlich so ein Stück künstliche Haut? Also ich stelle mir das so vor wie ein Stück Flicken am Knie, wenn die Hose kaputt ist.
Ganz so groß sind unsere Hautmodelle nicht. Wir sind ungefähr so groß wie im Durchschnitt 2 Millimeter im Durchmesser, also relativ klein. Wir müssen aber auch gar nicht so groß sein, weil wir wollen ja viele Wirkstoffe testen und da reicht auch eine kleine Fläche aus. Hauptsache in dieser kleinen Fläche sind alle wichtigen Zelltypen drin, die unsere Haut eben auch ausmachen.
Und diese drei Hautschichten, ne, würden Sie die einfach nochmal erwähnen? Ich weiß, ganz oben die Epidermis?
Genau, also die Haut ist aufgebaut mit den drei Hautschichten, ganz oben, wie schon richtig gesagt, die Epidermis mit den Keratinozyten, das sind die obersten Hautzellen sozusagen, unsere Schutzbarriere. Und dann gibt es die Dermis, da ist das Stichwort Kollagen, kennt jeder von uns. Vor allem Fibroblasten sind da drin als Zelltypen. Und die Hypodermis, das ist so die Fettschicht in der Haut, die auch ganz wichtig ist mit den Fettzellen und den Adipozyten, die so genannt werden. Und das ist so ein bisschen die Thermoregulation, also die Temperaturregulierung sozusagen.
Und das bilden Sie alles ab auf, ich sag mal, fast Stecknadelkopf großer künstlicher Haut. Und welche Vorteile hat denn jetzt diese Methode gegenüber herkömmlichen Testmethoden?
Genau, wir können alle drei Hautschichten abbilden und sogar komplexe Strukturen wie eben Haare oder auch Talgdrüsen. Und der Vorteil ist darin, dass im Vergleich zu anderen Testsystemen, die gerade auf dem Markt zu kaufen sind, können wir alle drei Hautschichten darstellen. Normalerweise ging es bis jetzt eigentlich nur so ein oder zwei Hautschichten. Die dritte Hautschicht hat man auch schon mitentwickelt, aber die war jetzt nicht so menschlich, sage ich mal, wie es bei uns im Menschen wirklich aussieht. Und vor allem wirklich diese Kombination aus allen drei Hautschichten und dieser Komplexität, das gibt es so auf dem Markt noch nicht.
Und welche Vorteile haben jetzt Kosmetik- und Pharmaunternehmen durch die Nutzung von ihrer künstlich gezüchteten Haut, also von den Hautmodellen?
Also in der Kosmetikindustrie sind Tierversuche schon seit 2009 verboten, was auch gut ist und wichtig. Trotzdem braucht die Kosmetikindustrie gute Alternativen oder Hautmodelle, um ihre neuen Produkte zu testen. Wenn man jetzt zum Beispiel Haarwachstum testen möchte, konnte man da einen Test benutzen. Da waren ungefähr 9 Tage die Haarfollikelzellen aktiv und daran konnte man seine Produkte testen. Wir können jetzt ein Hautmodell darstellen mit Haaren, was man über 4 Wochen zum Beispiel testen kann. Und dadurch kann man viel bessere Stoffe testen und auch wirklich die Effektivität sich auch über einen längeren Zeitraum anschauen. Wenn wir in die Pharmaindustrie gehen, sind Tierversuche immer noch wichtig und man muss diese auch durchführen, vor allem für die Medikamentenentwicklung. Wo wir ansetzen, ist in der Präklinik, also vor dem Tierversuch im Prinzip. Und zwischen dem 2D-Experiment. Das heißt, wir haben ein komplexes Hautmodell, darauf können zum Beispiel 100 Wirkstoffe getestet werden. Mhm. Und dann entstehen vielleicht nur noch 50 Wirkstoffkandidaten, die wirklich unseren Test bestanden haben. Und dann erst geht man in den Tierversuch. Und dadurch kann man Tierversuche reduzieren, weil man nicht mehr mit 100 Wirkstoffen im Prinzip in den Tierversuch gehen musste.
Sie haben es erwähnt, in der Kosmetikforschung sind Tierversuche EU-weit im Grunde seit über 10 Jahren verboten. Aber ich glaube, es gibt auch noch Schlupflöcher, oder?
Eigentlich nicht. Also man darf wirklich keine Tierversuche für die Kosmetik benutzen. Und es ist auch verboten, außerhalb von Europa das zu machen und dann Produkte, die am Tierversuch durchgeführt wurden, zu importieren sozusagen und hier zu verkaufen.
Eine Frage noch zu der Züchtung. Sie machen das in Petrischalen oder in sogenannten In-vitro-Modellen?
Genau, also unser In-vitro-Modell ist in der Petrischale sozusagen. Wir haben ganz viele kleine Petrischalen, weil wir ungefähr immer so 1000 bis 1500 Modelle in Kultur haben, an verschiedenen Zeitpunkten, weil die Entwicklungsdauer auch sehr lange ist. Aber dadurch können wir unseren Kunden innerhalb von 4 bis 6 Wochen genau das Alter an Modellen liefern, was unsere Kunden auch gerne hätte.
Das Alter von Modellen, also das heißt, Sie können eine Haut nachbilden, die ist vom Baby oder eine, die ist ungefähr 50 Jahre alt. Verstehe ich das so richtig?
Nicht ganz. Also die Entwicklungszeit dauert 120 Tage. Das heißt, wir haben Modelle, die sind gerade an Tag 60 zum Beispiel oder dann doch schon an Tag 100. Wir wollen aber auch in die Richtung gehen, dass unsere Modelle auch altern und dass man wirklich alte Haut mit Faltenbildung zum Beispiel auch darstellen kann.
Ha, darauf komme ich gleich. Sind Sie bereit, Frau Reigel, für den Fraunhofer Faktencheck?
Ja, sehr gerne.
Fraunhofer Faktencheck.
Und den machen wir heute mit Amelie Reigel. Sie ist Biologin am Fraunhofer Translationszentrum für regenerative Therapien, TLZRT, in Würzburg und zugleich künftige Geschäftsführerin des geplanten Spin-offs Tiger Shark Science. Meine erste Frage: Lieber die billige Creme aus dem Drogeriemarkt oder muss es die teure sein von der Biokosmetikerin?
Also ich würde sagen, das ist tatsächlich egal. Es kommt wirklich auf die Inhaltsstoffe drauf an. Und vor allem, wenn wir in Richtung Wirkstoffe gehen, auf die Konzentration. Darauf würde ich mehr achten und nicht, wie teuer ist eine Creme.
Aha. Das Altern der Haut kann man gar nicht aufhalten. Das steckt einfach in den Genen. Da hilft auch kein Creme.
Das ist tatsächlich ein Mythos, der hält sich sehr hartnäckig und das stimmt nicht so ganz, weil 80% der Hautalterung ist auf die Umwelt zurückzuführen. Also vor allem Sonnenstrahlen. UV-Strahlen lässt uns und vor allem unsere Haut extrem altern. Nur 20% ist genetisch bedingt und deswegen sage ich auch immer, Sonnenschutz ist das A und O, wenn man jung bleiben möchte und Falten vermeiden möchte sozusagen.
Ja, danke für diesen Tipp. Da komme ich nämlich dann zur nächsten Frage. Vielleicht Mythos, vielleicht nicht. Sie werden es gleich sagen. Man kann auch zu viel cremen und das, ja, ist nicht gut für die Haut, weil die dann ihr körpereigenes Fett nicht mehr bildet.
Genau, also vor allem auch die Wirkstoffe, die in der Creme drin sind, sind da wichtig. Manche sind hautreizend vielleicht auch und da sollte man wirklich darauf achten, nicht zu viel zu machen, sondern eher das Mikrobiom, was man schon hat, zu unterstützen.
Okay, ich habe wieder was gelernt. Hyaluron ist mein nächstes Thema, ist ja absoluter Trend. Ja, hilft gegen Falten oder hilft nicht?
Kommt auch ein bisschen drauf an, wie man das einsetzt. Es gibt ja diese Hyaluron-Spritzen oder Unterspritzungen zum Beispiel, dass wirklich in tiefere Hautgewebe, also in die Dermis zum Beispiel, gespritzt wird. Es gibt Hyaluron-Cremes zum Beispiel auch. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Bioverfügbarkeit dann ist. Also Spritzen kommt natürlich genau an dem Ort an, wo man aufpolstern möchte. Dann kann es aber auch wieder sein, dass die Filler sozusagen wandern, was man ja auch nicht gerne hat. Auf der anderen Seite, wenn man Cremes benutzt, kann es sein, dass es gar nicht durch die Hautbarriere kommt, weil die soll uns ja auch schützen. Deswegen ist es da tatsächlich ganz unterschiedlich.
Okay. Und mit welchem Mythos möchten Sie endlich mal aufräumen, Frau Reigel? Jetzt haben Sie das Wort.
Ja, also mein Mythos ist wirklich, dass man Lichtschutzfaktor benutzt. Also so kann man die Haut jung halten, wirklich gegen diese Umweltschäden einfach schützen. Das ist so mein Tipp und was ich ganz wichtig finde.
Auch im Winter, ja? Wenn, also heute zum Beispiel ist es total diesig hier im Raum Berlin-Brandenburg, auch dann?
Ja, auch dann. Tatsächlich, ich habe immer Lichtschutzfaktor drauf. Ich habe auch einen sehr hellen Hauttyp, aber trotzdem.
Ja, vielen lieben Dank. Wir haben uns ja bisher bei Ihrer Erfindung eher so auf die Schönheit konzentriert. Aber welche zukünftigen Anwendungsfelder gibt es denn noch für diese Gewebemodelle der Haut?
Also wir arbeiten auch Richtung Krankheitsmodellentwicklung. Vor allem Hautkrebs ist da ein Punkt, Melanom-Hautmodell, was ganz wichtig und auch interessant für uns ist. Auf der anderen Seite aber auch Hautfibrose. Das ist eine überschüssige Narbenbildung oder eine Wundheilung sozusagen. Wir starten gerade Wundmodelle, dass wir eine Wunde bzw. den Mechanismus der Heilung uns auch anschauen und dann vielleicht auch verbessern können, wenn wir Richtung chronische Wunde gehen, die nicht heilen oder nicht so gut heilen. Aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Blutgefäße mit in unsere Modelle bringen, damit wir noch komplexer werden, noch näher am Menschen dran sind, was dann wieder interessant ist für Nebenwirkungen, Testungen bei Medikamenten zum Beispiel.
Also wirklich wichtige Anwendungsfälle und jeder, der eine Narbe hat, weiß, wie sehr das auch seine Seele prägt. Ja, also es geht eben nicht nur um Schönheit, es geht einfach auch um mehr bei dieser Sache. Mhm. Welche Rolle könnte denn Ihre Technologie spielen? Lassen Sie uns mal blicken, so in 5 bis 10 Jahren, also so vorausschauen für die Kosmetik- und Pharmaindustrie bei Tiger Sharks.
Was ich gerne sehen möchte, dass wir wirklich stark Tierversuche reduzieren konnten. Also, dass unser Modell wirklich so gut ist, dass die Wissenschaftlerinnen von sich aus auch gerne dieses Modell benutzen, weil man einfach bessere Daten generieren kann im Vergleich zum Tierversuch und deswegen der Tierversuch vielleicht auch irgendwann dann gar nicht mehr notwendig ist. Und das natürlich in allen Bereichen in der Pharmaindustrie und auf der anderen Seite in der Kosmetikindustrie, dass man auch wirklich sehr gute Produkte entwickeln kann, die wirklich unterstützen und helfen dann auch.
Frau Reigel, Sie sind ja auch auf Instagram und TikTok unterwegs als die Wissenschaftlerin und haben beachtlich viele Follower. Also auf TikTok sind es über 400.000, auf Instagram fast 30.000 Follower. Man sieht Sie darin so mit weißem Laborkittel, diesen blauen typischen Laborhandschuhen, offenen Haaren. Ich habe mal gedacht, die muss man im Labor dann auch zusammenschnüren. Und Sie geben auch Einblicke in Ihr Privatleben. Sie machen mal Handstand im Park für 7 Sekunden. Ich habe nachgezählt. Nein, genau. Warum machen Sie das?
Ich habe angefangen, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Es war während Corona, als ich ins Homeoffice geschickt wurde. Und eine Biologin im Homeoffice kann nicht so wirklich was im Labor ja machen. Und da dachte ich mir, es passiert gerade so viel. Was ist eigentlich gerade los? Was ist ein Virus? Was passiert gerade in dieser Pandemie? Dass ich mir dachte, okay, irgendwie muss es besser erklärt werden. Auch gerade mit der Impfstoffentwicklung, wie unglaublich schnell das funktioniert hat, weil Gelder geflossen sind in die Forschung, weil die Leute miteinander gearbeitet haben. Das war für mich als Forscherin, als Wissenschaftlerin extrem tolles Ereignis im Prinzip, dass man wirklich an so einem Problem zusammenarbeiten kann. Das ist für mich auch Wissenschaft. Und es wurde teilweise nicht so gut verstanden auch. Und sehr viel Angst war mit im Spiel, dass ich mir dachte, okay, ich versuche es zu erklären, weil ich bin Nerd, ich liebe die Wissenschaft. Ich finde, Wissenschaft ist überall um uns herum. Und dann habe ich angefangen und ich habe gemerkt, okay, die Leute sind neugierig, die wollen das wissen, die fragen auch nach. Und dann habe ich immer mehr und mehr auf TikTok gepostet und dann auch eben meinen Alltag als Wissenschaftlerin und gezeigt, was mache ich eigentlich im Labor. Und viele haben sich da teilweise was ganz anderes drunter vorgestellt, oder was ich gesehen habe in den Kommentaren. Und dadurch ist es so ein bisschen mein Tagebuch geworden auch, mein digitales. Und das mache ich sehr gerne und ich erkläre im Prinzip alles, was mit Wissenschaft zu tun hat, sehr einfach, ohne dass man Vorwissen braucht, ohne dass man wirklich ein Biologiestudium machen musste. Und was ich auch ganz gerne mache, ist so die Welt aus meinem Sichtfeld zu zeigen. Also was interessiert mich als Wissenschaftlerin? Was finde ich aufregend und spannend? Und da geht es nicht nur in Richtung meiner Forschung und Biologie, sondern eben auch Quantenphysik. Oder wie sieht es gerade in der Welt aus mit dem Klimawandel zum Beispiel?
Und das haben Sie auch heute unter Beweis gestellt. Vielen Dank, dass Sie uns die künstlichen Hautmodelle so einfach und bündig erklärt haben, dass auch ich es verstanden habe. Und seit heute haben Sie mindestens eine Followerin mehr, nämlich mich und bestimmt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich sage toi toi toi, viel Erfolg in dem Sinne, dass Sie Tierversuche weiterhelfen zu reduzieren und alles Gute für Tiger Shark Science.
Vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung. Es war ein sehr tolles Gespräch.
Die Liste der Inhaltsstoffe in Kosmetikprodukten ist lang. Da gibt es Konservierungsstoffe, UV-Filter, Pigmente und vieles mehr. In der Europäischen Union unterliegen Kosmetikprodukte der Europäischen Kosmetikverordnung. Sie verpflichtet die Hersteller, Daten zu ihren Kosmetikprodukten oder deren Inhaltsstoffen zu generieren, bevor sie diese in den Handel bringen. Und hier unterstützt das Fraunhofer ITEM, das Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin in Hannover. Und hier im Bereich Sicherheitsbewertung und Toxikologie für Kosmetikprodukte arbeitet die Chemikerin Dr. Stefanie Schäffler. Hallo Frau Dr. Schäffler und willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Geben Sie uns zuallererst mal bitte einen Überblick über Ihre Arbeit. Was genau testen Sie alles und wie?
Ja, ich arbeite im Bereich der Regulatorik und wir beschäftigen uns damit, dass wir uns anschauen, wie bestimmte Produkte auf den Menschen und auf die Umwelt wirken. Das heißt, wir machen Risikobewertungen für unterschiedliche Produkte. Das können zum Beispiel sein Desinfektionsmittel oder Pflanzenschutzmittel, aber eben auch Kosmetikprodukte.
Auf die konzentrieren wir uns heute. Wie sieht denn so eine Sicherheitsbewertung aus? So Schritt für Schritt nehmen Sie uns da mal mit.
Ja, wir schauen uns zunächst einmal an, welche Stoffe in den Kosmetikprodukten enthalten sind. Und dann schauen wir, welche toxikologischen Effekte sie haben können. Das bedeutet also, welche Effekte können diese auf die menschliche Gesundheit haben, wenn ich diese Stoffe zum Beispiel auf die Haut auftrage. Dann gibt es Grenzwerte, die festgelegt sind, also in welchen Konzentrationen man diese Stoffe verwenden darf. Und wir schauen uns dann an, ob diese Konzentrationen eingehalten werden oder welche Effekte zu erwarten sein können. Das können zum Beispiel Irritationen der Haut sein, also Juckreiz oder eben auch Rötungen. Das können aber auch schwerere Effekte sein, also dass möglicherweise systemisch, also im gesamten Körper etwas auftritt. Das heißt, wir schauen hier, dass diese Grenzwerte eingehalten werden, dass eben kein gesundheitliches Risiko für den Verbraucher hinterher besteht.
Und in welchem Bereich finden Sie eher die schwarzen Schafe? Sind es die großen Pharmaunternehmen oder eher die kleinen Solopreneure, die mit Naturingredienzien hantieren?
Das kann man so generell gar nicht sagen, denn jeder Hersteller muss eine Sicherheitsbewertung vornehmen. Das heißt, jeder, der ein kosmetisches Produkt entweder verkauft oder auch nur importiert und auf dem Markt bereitstellt, muss dafür gerade stehen, dass dieses Produkt eben sicher ist. Das heißt, es muss für jedes Produkt eine Sicherheitsbewertung durchgeführt werden, egal ob das ein kleiner Betrieb ist oder ein großer. Und wenn diese verantwortungsvoll durchgeführt wird, kann man davon ausgehen, dass das Produkt für den Verbraucher eben auch sicher ist. Und das kann auch nicht jeder machen, sondern das müssen geschulte Personen machen, die eben diese Sicherheitsbewertung durchführen.
Wie am Fraunhofer ITEM, wie bei
Ihnen. Zum Beispiel.
Aber testen Sie jetzt jedes Pflegeprodukt, sagen wir mal eine Lotion oder eben ein Duschgel, was auf den Markt kommt? Oder wie sieht das aus?
Nein, wir testen das gar nicht, sondern das sind Daten, die eben schon existieren. Das heißt, es sind Daten, die möglicherweise vor längerer Zeit erhoben wurden. Also da wurden dann mitunter auch mal Tierversuche gemacht, eben vor langer Zeit, möglicherweise aber eben auch für solche Stoffe, die auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, eben nicht nur in Kosmetikprodukten. In Kosmetikprodukten ist das ja verboten, mit Tierversuchen zu arbeiten.
Ja, seit 2004 bzw. 2009 in der gesamten EU. Mehr Infos dazu findet ihr übrigens in den Shownotes. Für Medizinprodukte ist es leider oft noch unvermeidlich.
Ganz genau. Oder eben auch für die Sicherheit von Chemikalien nach REACH, das ist die Chemikalienverordnung. Auch da müssen teilweise eben Substanzen getestet werden, um sicher zu sein, dass diese sicher sind. Solche Substanzen können dann eben auch in kosmetischen Produkten eingesetzt werden und wir verwenden tatsächlich die Literaturdaten, also Daten, die schon existieren und schauen uns diese Daten an und machen damit dann eben unsere Sicherheitsbewertung.
Viele Konsumenten achten ja auf solche Labels wie Bio oder natürlich. Welche Rolle spielt hier die Verbraucheraufklärung? Sehen Sie noch irgendwo Verbesserungsbedarf?
Ja, gerade mit den Labels Bio oder ja natürlich ist es tatsächlich schwierig, weil es da sehr, sehr viele Label gibt. Man kann da als Verbraucher nur schwer durchsteigen, was jetzt welches Label wirklich besagt. Und gerade was das Natürliche angeht, also nur weil ein Stoff natürlich ist, ist er deswegen natürlich nicht harmlos. Ne? Also es gibt viele Stoffe in der Natur, wenn man zum Beispiel an den Fingerhut denkt, ne, ist eine Pflanze, die ist sehr, sehr giftig. Ne? Also es gibt natürlich auch natürliche Substanzen, die gesundheitsschädlich sein können. Also kann man sich nicht, nur weil natürlich draufsteht, darauf verlassen, dass diese eben unproblematisch sind.
Mussten Sie denn schon mal Pflegeprodukte aus dem Markt zurückrufen?
Nein, also das ist auch nicht unsere Aufgabe, sondern das machen die Behörden. Wie gesagt, wir unterstützen bei der Sicherheitsbewertung von kosmetischen Produkten. Und diese Sicherheitsbewertungen, die angefertigt werden, werden stichprobenartig von den Überwachungsbehörden kontrolliert. Und die wären dann dafür zuständig, solche Produkte möglicherweise auch zurückzurufen. Aber wie gesagt, also wenn eine Sicherheitsbewertung gewissenhaft durchgeführt wird, dann wird ja auch bevor das Produkt auf den Markt geht, schon sichergestellt, dass dort eben keine Stoffe drin sind, die ein gesundheitliches Risiko verursachen könnten.
Wer sind denn dann Ihre Kundinnen und Kunden?
Das sind Hersteller von kosmetischen Produkten. Und das reicht von kleinen Unternehmen, also wirklich die Ein-Mann-Unternehmen, die sich an uns wenden, als auch eben große Unternehmen, obwohl diese das dann häufig auch in Haus machen, weil sie natürlich dann auch entsprechende Experten im Team haben. Ne? Aber viel auch für kleine Unternehmen, die dann eben auf uns zukommen und die Unterstützung brauchen, damit das Produkt eben sicher ist.
Vergeben Sie auch Gütesiegel? Also ich denke an die Ausgründung des Fraunhofer Instituts für Silikatforschung, ESC Tiger Shark Science. Eigentlich müssten die ja, finde ich, ein Siegel entwickeln mit diesem Tigerhaider drauf und das steht dann für gezüchtete Hautmodelle, nicht an Tieren getestet. Auch wenn es verboten ist, ist es nochmal gut, wenn man das den Verbraucherinnen und Verbrauchern ganz klar macht. Nochmal zu meiner Frage zurück, vergeben Sie auch Gütesiegel?
Nein, das machen wir nicht. Wie gesagt, wir machen einfach die Bewertung, um sicher zu sein, dass es überhaupt keine Probleme gibt. Und dann ist das ja im Prinzip ja die Sicherheit für den Verbraucher, weil diese Bewertung durchgeführt wurde.
Es gibt sogenannte Whitelists. Also eine Whitelist ist ja immer das, was vertrauenswürdig ist, was in Ordnung ist. Gibt es das auch bei Ihnen und was regelt diese dann?
Die gibt es in der Kosmetikverordnung. Also in der Kosmetikverordnung ist für bestimmte Stoffe, das sind UV-Filter, Farbstoffe und auch Konservierungsstoffe, gibt es Whitelists. Also nur diese Stoffe dürfen tatsächlich in kosmetischen Produkten eingesetzt werden. Sollte man einen neuen UV-Filter oder ein neues Konservierungsmittel verwenden wollen, müsste das erst durch die Europäische Kommission getestet und freigegeben werden. Dann würden möglicherweise übrigens auch Tests durchgeführt. Also wir beziehen uns bei unseren Bewertungen immer dann auf Literaturdaten, wenn es bekannte Stoffe sind. Wenn es aber neue Stoffe sind, die eingesetzt werden sollen, dann müssen diese natürlich auch getestet werden und müssen dann eben auch begutachtet werden, ob sie denn sicher sind.
Das machen aber nicht Sie an Ihrem Institut, das machen andere.
Ganz genau, ja.
Okay. Welche Trends sehen Sie denn so in der Kosmetikbranche? Wir blicken jetzt mal auf das Jahr 2024 zurück. Gab es da ausgefallene Sachen? Was sehen Sie da so an Trends?
Na, ich glaube, dass vor allem eben das Bewusstsein der Verbraucher immer größer wird. Ne? Was trägt man sich da tatsächlich auf die Haut auf? Was benutzt man? Wir hatten ja gerade vorhin schon das Natürlich oder Öko, ne? Dass man da eben viel hinguckt. Dass sich Verbraucher auch verstärkt informieren, welche Stoffe sind eben in ihren kosmetischen Produkten. Es gibt ja einige Websites, auf die man zugreifen kann, wo man sich eben auch informieren kann, was bestimmte Stoffe sind. Mikroplastik ist auch immer ein Thema, ne? Dass eben Verbraucher bewusst auch darauf verzichten wollen, Mikroplastik in Kosmetika zu verwenden. Ich glaube, dieses Bewusstsein, das ist auf jeden Fall gestiegen in den letzten Jahren.
Ich denke jetzt vor allen Dingen bei den Trends an die Kosmetikprodukte. Also mir fällt immer auf, dass eigentlich schon seit Jahren so Anzeigen geschaltet werden mit Vorher-Nachher-Bildern. Und dann benutzt man die beispielsweise Hyaluronsäure und man sieht gleich 30 Jahre jünger aus. Ja, hier nochmal kurzer Tipp an unsere Zuhörer. Das war die KI, das war nicht das Pflegeprodukt. Ich meine eher so bei den Trends in der Kosmetikbranche. Was kommt Ihnen da vielleicht auch Skurriles unter die Finger?
Worüber wir im letzten Jahr gestolpert sind, waren so Bubble-Masken, die man sich aufs Gesicht aufträgt, die dann eben so schaumig werden. Da sind sogenannte Ewigkeitschemikalien, die PFAS, drin, die für die Umwelt wahnsinnig problematisch sind. Also das war so ein Aufreger im Prinzip, ne, dass da tatsächlich in kosmetischen Produkten sowas verwendet wird. Und ansonsten, ja, ich glaube, dieser Jungenbleiben-Trend, das ist ja immer irgendwie eine Sache. Da werden immer wieder neue Cremes zusammengemischt und entwickelt. Und ich bin kein Hautarzt, aber wenn man Hautärzten glaubt, dann ist der Effekt da, glaube ich, meistens nicht so wahnsinnig stark ausgeprägt.
Und wie sieht's aus mit diesen Wimpern-Extensions? Also es gibt ja unglaublich lange Wimpern, bis ich dann gemerkt habe, die sind künstlich.
Die gibt es natürlich auch, diese Wimpernseren, ne, die man sich dann auf die Augen aufträgt, ist dann häufig auch im Internet zu beziehen, kommt dann oft aus China. Das ist mit ganz großer Vorsicht zu genießen, einfach weil man ist dicht am Auge, ne? Gerade wenn es importiert wird. Normalerweise sollte auch dann eine Sicherheitsbewertung vorliegen, wenn das nach Deutschland importiert wird und da eben jemand das dann auf den deutschen Markt bringt. Aber wenn man das übers Internet kauft, dann ist das eben schwierig nachzuvollziehen, von wem das verteilt wird oder vertrieben wird. Und gerade was man so in der Nähe des Auges aufträgt, also das würde ich mit Vorsicht genießen.
Gibt es neue innovative Ansätze in der Kosmetik-Sicherheitsbewertung?
Wir hatten ja gerade schon gesagt, dass es keine Tierversuche, dass die Tierversuche verboten sind für Kosmetika. Es gibt natürlich In-vitro-Tests, also solche Tests, die außerhalb des Tieres durchgeführt werden, mit Zellen beispielsweise oder mit künstlicher Haut. Sowas gibt es schon. Es gibt ein paar von der OECD, also der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, entwickelte bzw. freigegebene Tests, die dann auch durchgeführt werden können, also für die Augenirritation oder die Hautreizung zum Beispiel. Und da geht natürlich auch die Forschung immer weiter, ne? Dass eben auch für andere Endpunkte, also für andere Effekte, solche In-vitro-Tests entwickelt werden oder eben auch in Silico, also dass man Dinge berechnen kann, das heißt im Computer macht. Da geht es immer weiter, aber das ist noch ein weiter Weg, um alle möglichen Effekte oder alle möglichen Endpunkte abdecken zu können.
Wir sprachen über Bubble-Masken und Wimpernseren und zwar mit Frau Dr. Stefanie Schäffler. Sie arbeitet am Fraunhofer ITEM in der Sicherheitsbewertung und Toxikologie von Kosmetikprodukten. Ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Dr. Schäffler.
Vielen Dank.
Kennt ihr das? Ihr schnuppert an einem Lebensmittel, sagen wir Kaffee oder an einer Seife und es katapultiert euch in andere Welten und Zeiten. Die Nase ist da eng mit dem Gehirn verknüpft und ein wirklich ganz herausragendes Sinnesorgan. Und das wissen auch die Hersteller von Duschgels, Waschmitteln, Badezusätzen und anderen Pflegeprodukten. Die tragen dann so schöne Namen wie Goodbye, Stress oder Stress, As a New Beginning oder Cool Breeze. Vitalisierend, belebend, relaxing, das steht als Claim auf den Verpackungen. Was ist dran an solchen Versprechungen? Das prüft Professor Dr. Jessica Freiherr am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising. Sie ist Expertin für die Verbindung von Neurowissenschaften und Kosmetikforschung und untersucht, wie sensorische Reize wie Geruch und Haptik unsere Wahrnehmung und unser Wohlbefinden beeinflussen. Hallo, Frau Dr. Freiherr.
Hallo.
Wie sind Sie denn heute olfaktorisch in den Tag gestartet? Haben Sie am Kaffee geschnuppert, ein Räucherstäbchen angezündet oder Ihr Lieblingsparfüm aufgetragen?
Ich bin heute früh mit einem Kaffee in den Tag gestartet. Der ist bei mir mit einem Vanillearoma verfeinert und ich mache in der Weihnachtszeit sehr gerne ein Räucherkerzchen an.
Oh, das waren ja mehrere Sinnesorgane, die hier angesprochen werden, also multisensorisch. Ich habe ja bislang gedacht, dass Produkthersteller sich ihre Claims einfach ausdenken können. Also sowas wie vitalisierend, entspannend oder auch erfrischend. Alles hohle Behauptungen, habe ich gedacht, aber Sie beweisen das Gegenteil. Sie weisen wissenschaftlich nach, dass Düfte unsere Emotionen beeinflussen. Und dazu nutzen Sie psychophysiologische Messmethoden. Was machen Sie genau?
Genau. Die Hersteller von Kosmetikprodukten dürfen natürlich verschiedenste Claims verwenden. Es gibt aber eine EU-Kosmetikverordnung und laut derer müssen diese Claims auch wissenschaftlich nachgewiesen werden. Und genau da setzen wir an. Wir versuchen mit Hilfe von wissenschaftlichen Studien in einem Laborsetting den Nachweis zu führen, dass zum Beispiel ein Duftstoff, der in einem Duschgel verwendet wird, als beruhigend oder anregend wirkt.
Psychophysiologisch heißt ja, wie man Emotionen, Bewusstseinsveränderung oder Hirntätigkeit, Kreislauf, Atmung, Motorik und Hormonausschüttung nachweisen kann oder wie sie zusammenhängen. Nehmen wir mal so ein Laborsetting. Sie laden nämlich Probanden ein und Probandinnen. Und wie geht's dann vonstatten?
Die Probanden kommen aus ihrem Alltag zu uns herein. Das heißt, sie kommen am Vormittag oder am Nachmittag, teilweise am Abend. Das Erste, was wir tun, ist, wir induzieren den gegensätzlichen Status. Wenn wir Stressreduktion messen wollen, würden wir die Probanden erstmal negativ stressen. Das tun wir mit emotionalen Bildern, die aus einer Bilddatenbank kommen. Wenn der Proband ins Labor kommt, dann messen wir als ersten Zeitpunkt die Ausgangssituation. Dann würden wir diese Stressinduktion durchführen. Das heißt, wir messen nach der Stressinduktion dann nochmal. Und dann applizieren wir einen Geruch eines Produktes, Duschgel, Creme, wie auch immer, und messen ein drittes Mal. Das heißt, wir haben immer drei Messzeitpunkte. Wir haben eine Ausgangssituation, wir haben nach Stressinduktion und wir haben nach Produktapplikation. Das gewährleistet, dass jeder, egal wie er bei uns reinkommt, erstmal auf das gleiche Stresslevel gesetzt wird und dann wir uns genau die Produkteffekte anschauen können. Das heißt, ich kann hier immer den Vergleich machen. Teilweise schaffe ich es, die Leute, nachdem ich sie negativ ausgelenkt habe, auf ein entspannteres Level herunterzubringen im Vergleich zur Ausgangssituation. Das heißt, der Proband geht sogar entspannter bei uns aus dem Labor raus, als er bei uns reingekommen ist. Um dann sicherzustellen, dass die Effekte wirklich von dem Duschgel kommen, vergleiche ich das Ganze mit einem Placebo. Das heißt, es gibt immer Duschgels, die dann keinen Geruch haben und die werden halt genauso appliziert und der Proband kommt sozusagen zweimal zu uns und durchläuft das Ganze zweimal, weil nur dann kann ich sicherstellen, dass es wirklich nur der Geruch des Duschgels ist, der hier zu einer Stressreduktion führt.
Und was alles messen Sie? Also ich habe ja vorhin von psychophysiologischen Messmethoden gesprochen. Was genau wird alles gemessen?
Es kommt etwas auf die Fragestellung drauf an. Wenn es um Stressreduktion geht, dann sind wir jetzt so vorgegangen, dass wir auf der einen Seite psychologische Fragebögen genutzt haben, die einfach positive und negative Auslenkung abfragen. Auf der anderen Seite mit der Physiologie hier messen konnten, Stresslevel aufgrund von Speichelparametern, also einmal der Cortisol- und Alpha-Amylase-Gehalt im Speichel, das ist ein ganz typischer Stressmarker. Dann aber auch mit Hilfe des EEGs hier verschiedene Ableitungen gemacht haben, die hinweisen in Richtung Stressreduktion.
Das heißt also, Sie können quasi ein Häkchen setzen, jawohl, dieses Produkt ist vitalisierend oder dieses Produkt ist entspannend, wenn die Menschen, die Probanden in dem Fall anders als sie gekommen sind, wieder rausgehen. Also entweder sie haben sie gestresst und sie gehen eben trotzdem entspannter wieder oder anders, sie haben sich eigentlich total gelangweilt, aber jetzt gehen sie wieder aktiviert in den
genau.
Alltag.
Genau. Und wir können mithilfe dieses Messprotokolls hier nachweisen, dass die Duftstoffe einen Effekt haben und der ist um ein Vielfaches höher als die Ausgangsbasis.
Angenommen, ich wäre jetzt eine Duschgelherstellerin und hätte einen neuen kosmetischen Rohstoff. Und jetzt möchte ich herausfinden, ob der wirklich hält, was er verspricht. Nämlich, er soll motivierend wirken und zum Beispiel ein spürbar weiches Hautgefühl oder von mir aus auch Feuchtigkeit spendend. Wie kommen wir zusammen? Wie entsteht daraus ein gemeinsames Projekt?
Wir starten mit Gesprächen und in diesen Gesprächen versuchen wir genau herauszufinden, was die Problemstellung genau bei Ihnen ist. Und in dem Moment, wo wir die Problemstellung haben, würden wir die wissenschaftliche Literatur konsultieren und würden dort schauen, wie können wir uns diesem Problem annähern und dann ein Versuchsdesign vorschlagen und mit Ihnen gemeinsam in dieses Projekt einsteigen.
Das klingt noch so technisch. Also Sie würden einfach gucken, wo sind die Zitrusdüfte dafür oder wo sind eher die Kräuterdüfte oder wie stelle ich mir es vor? Sie gehen da, haben so einen Katalog und da gucken Sie, da mischen wir mal was Schönes zusammen oder wie?
Nee, im besten Fall kommen die Duftstoffe von Ihnen und wir prüfen die Funktionalität. Das heißt, wir schauen uns dann an, wie können wir diese neue Funktion, die Sie ausloben möchten, am besten messbar machen. Und das immer messbar auf der psychologischen und auf der physiologischen Ebene.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja nicht nur mit der Nase, wie Pflegeprodukte auf den Konsumierenden wirken, sondern auch mit den anderen Sinnesorganen. Was gibt es denn da für neue Entwicklungen?
Wir sind beim Fraunhofer-Institut in einem multisensorischen Stimulationsdesign unterwegs. Das bedeutet so viel, als dass zum Beispiel, wenn ich am Morgen meinen Kaffee trinke, nicht nur der Geruch, der Geschmack von Bedeutung sind, sondern auch, wie fühlt sich die Tasse vielleicht in meiner Hand an? Ist der Kaffee kalt oder warm? Also die verschiedensten sensorischen Eindrücke, die in einer Produktnutzung oder in einem Konsum von einem Produkt auf den Menschen einwirken, schauen wir uns an. Und die Hypothese ist immer, dass all das zusammenwirkt. Das heißt, wenn wir das auf Kosmetikprodukte denken, dann ist es so, dass wir bis jetzt nur einen sehr, sehr kleinen Teil uns angeschaut haben. Das ist der Geruch. Und im Geruch liegt meine Hauptexpertise. Jetzt ist es aber so, wenn wir uns die Nutzung von einem Kosmetikprodukt sagen, wie von einem Duschgel vorstellen, dann ist da ja mehr. Dahin geht unsere Forschung in Zukunft. Das heißt, wir wollen uns anschauen, wie nehmen wir Produkte wahr auf der Haut. Wir nennen das gern Textur oder taktile Empfindung. Das heißt, es kommt zum Geruchseindruck immer noch dazu, wie sich das für mich auf der Haut anfühlt. Und da sind wir in einem ganz aktuellen, ganz neuen Projekt gerade dabei, herauszufinden, was macht diese Wahrnehmung auf der Haut mit der Produktwahrnehmung.
Was gibt es noch für neue Trends?
Eine Sache, die wir weiter denken, sind zum Beispiel auch die Haare. Wenn ich jetzt an Shampoo denke, dann hat das natürlich einen wunderbaren Geruch, aber es macht auch etwas mit der Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich zum Beispiel mein Haar anfasse. Das kann im nassen Zustand sein, das kann im trockenen Zustand sein. Also solche Dinge wollen wir uns in Zukunft anschauen.
Ich verstehe jetzt langsam, warum junge Frauen sich oft das Haar über die Schulter legen und dann immer so drüber streichen. Die wollen wahrscheinlich nur sehen, ob der Conditioner auch wirklich hält, was er verspricht.
Genau das.
Ja. Fallen Ihnen noch weitere Trends ein? Also ich finde es sehr spannend, dass man eben auch bei Duschgels guckt, wie sie ja von der Textur beschaffen sind. Ich kenne es nur von Peelings, ja, dass man denkt, ja, das schrubbt die Haut wirklich. Badeschaum leuchtet ein, dass es mehr geht als nur um den Duft. Ne? Man versinkt auch so herrlich in diesem Schaum. Gibt es da noch weitere Entwicklungen, die Sie sich anschauen?
Also dieses Badeschaumthema finde ich aus der persönlichen Wahrnehmung auch sehr interessant. Das muss schäumen und wie muss der Schaum beschaffen sein, könnte sicherlich eine zukünftige Richtung unserer Forschung sein. Ich würde gerne noch ein Thema nennen und das ist natürlich auch die Verpackung. Wir sind in Freising ein Verpackungsinstitut und da ist natürlich auch, wie ist das Kosmetikprodukt verpackt? Also sage ich jetzt mal dieses Döschen, wenn ich einen Schraubverschluss habe, klickt dieser Schraubverschluss vielleicht? Ist diese ganze Verpackung super schwer und wird dadurch schon als hochwertig wahrgenommen? Aber auch wenn dann noch eine Umverpackung drum ist, die Pappe von dieser Verpackung, wie wird das, aber das ist alles taktil an der Hand, auf der Haut wahrgenommen. Und all das macht etwas mit unseren Emotionen, die wir beim Kauf schon haben. Schon wenn ich das erste Mal ins Regal reingreife, ist dieses Produkt schwer, leicht, ist da noch eine Knisterfolie drum, die macht wieder Effekte. All diese Aspekte sind natürlich auch multisensorische Empfindungen, direkt am Point of Sale, direkt dort, wo die Entscheidung getroffen wird und natürlich auch die Entscheidung im Einklang mit dem Preis getroffen wird.
Wir kennen das alle von Parfüms. Da geht es ja auch wesentlich darum, wie es verpackt ist, also in welchen Flakons es angeboten wird. Muss es denn bei den Verpackungen so tendenziell, gibt es da so einen Trend hin zu mehr Klick, mehr Knister, mehr weiß nicht was oder mehr Refill, auch ein wichtiger Aspekt, nämlich der Umweltaspekt?
Mehr Refill ist definitiv ein Trend, das würde ich auf jeden Fall sagen. Ansonsten sind diese Dinge, die Sie genannt haben, sehr wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich zwischen den Personen. Da muss man sich genau anschauen, welches Klientel bediene ich mit meinem Produkt.
Ich komme nochmal auf die Verpackung zurück und auf die Handhabung. Gerade wenn ich mir einen teuren Kosmetikartikel leiste, beispielsweise einen Concealer, dann ärgere ich mich immer, dass ich den Rest nicht rausbekomme. Ja, da bleibt immer noch was drin, mindestens ein Fünftel oder ein Viertel des Preises. Und dann schneide ich die Tube auf. Ich bin so ein Sparfuchs. Ich glaube, das machen andere auch. Dann ist es nicht mehr ganz so hygienisch und es wird so ein einziges Geschmodder. Forschen Sie dann auch an besseren Verpackungen, also im Zuge eben der Umweltfreundlichkeit, die ja oft mit Sparsamkeit einhergeht?
Also ich direkt nicht, aber an unserem Institut ist Verpackung ein großes Thema. Da geht es viel um Funktionalität der Verpackung. Das heißt, wie ist ein zum Beispiel hochwertiges Öl auch so verpackt, dass es hochwertig bleibt? Bei Lebensmitteln ganz wichtig, dass es vor Licht geschützt ist, dass es vielleicht eine braune Flasche ist und so weiter. diese Handhabbarkeit oder diese Benutzung, um dort möglichst die Reste rauszukriegen, das könnte schon ein Thema auch bei uns sein. Da haben wir aber bis jetzt noch keine Projekte gehabt, aber sowas mitzudenken in Zukunft ist natürlich wichtig und auch von der Nachhaltigkeit auf jeden Fall ein Thema.
Sie würden mich glücklich machen, wenn Sie dafür eine Lösung präsentieren. Aber wahrscheinlich ist es einfach der alte Pott, der ist mir dann lieber als so eine kleine Tube. Ja, Frau Professor Dr. Jessica Freiherr, eine echte Spürnase haben Sie für Trends und Düfte in der Kosmetikbranche. Und ja, Sie haben den Nachweis geliefert, dass Düfte unser emotionales Gleichgewicht wiederherstellen können. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir Augen und Nase geöffnet.
Vielen Dank.
Fraunhofer-Forschung ist wirklich breit aufgestellt und auch im Alltag, beispielsweise in Pflegeprodukten, zu finden. Sie ist essentiell, um sichere und innovative Kosmetik auf den Markt zu bringen. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Wir sprachen über die multisensorische Wahrnehmung sowie die psychophysiologische Wirkung von Kosmetikartikeln. Diese Forschung vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, IVV, ergänzt sich gut mit den Hautmodellen aus dem anderen Fraunhofer Institut, dem ISC. Vom Fraunhofer ITEM haben wir erfahren, wie Sicherheitsbewertungen ablaufen und warum Labels wie natürlich nicht automatisch unbedenklich sind, welche Trends es in der Kosmetikindustrie gibt, von Wimpernseren, Bubblemasken und taktil ansprechenden Duschgels. Ich werde dann gleich mal unter einer Beauty-Maske verduften. Diese Folge ist nicht nur die letzte dieses Jahres, sondern auch die letzte dieser Podcast-Staffel mit uns, Annette und Sven. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir hoffen, ihr konntet viel Neues erfahren. Nach der Weihnachtspause begrüßen euch an dieser Stelle die Podcast-Hosts der einzelnen Fraunhofer-Institute. Wie gehabt geben sie euch Einblicke in die aktuelle Arbeit ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und nehmen euch mit in die spannende Welt ihrer Forschung. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Macht's gut.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.